Diese Folge wurde gesponsert vom Family Hotel Amarin bei Maestra und Maestra Select Island Hotel Istra. 5 Flaschen Sonnencreme für 2 Wochen, reicht das? Na, besser 8. Sicher ist sicher. Dazu After Sun, neue Schwimmflügel, Strandsandalen, Gelsenspray. Die Urlaubsapotheke, das wird wieder ein 100er, nur dafür. Wie viele T-Shirts brauche ich pro Kind? 2, 3. Einmal Eis essen für den Strand, vielleicht am Abend eine Garnitur. Und vielleicht noch ein schönes Kleid für mich, für dieses nette Sonnenuntergangsfoto, die man im Urlaub machen möchte. Letztes Jahr gab es keins davon, wollte niemand, hatte keinen Bock. Vielleicht heuer, die Kinder sind immerhin ein Jahr älter. Vielleicht wird's entspannter. Vielleicht sitze ich heuer wirklich einmal am Strand und lese. Zumindest 2 Artikel aus diesem einen Magazin, das ich jedes Jahr am Flughafen kaufe und nie aufschlage. Liegend in Ruhe, während alle schlafen oder zumindest niemand gerade hungrig ist. Und während mein Kopf die Urlaubsliste weiter durchrattert und gedanklich alles in den Warenkorb schiebt, versuche ich diesmal nicht denselben Fehler zu machen wie sonst. Zu viel zu erwarten. Denn genau dort beginnt es meistens. Der Frust. Wenn Familienurlaub plötzlich weniger nach Postkarte aussieht und mehr nach Mental Load mit Meeresblick. Warum gerade im Urlaub viele Partnerschaften eskalieren, weshalb Eltern oft erschöpfter zurückkommen, als sie weggefahren sind und wie Urlaub mit Kindern trotzdem für alle erholsam werden kann. Darüber spreche ich heute mit der psychosozialen Beraterin und Pädagogin Juliane Blinzer. Urlaub mit Kindern bleibt halt eben trotzdem Urlaub mit kleinen Menschen, um die man sich weiterhin kümmern muss. Das ist einfach die Wahrheit. Und trotzdem habe ich nach unserem Aufenthalt im Family Hotel Amarin zum ersten Mal gedacht, okay, wow, Familienurlaub kann tatsächlich so sein, dass am Ende alle erholt nach Hause fahren. Auch die Eltern. Klar, selber packen musst du trotzdem. Niemand nimmt dir diesen Mental Load vor der Abreise ab. Aber ich schwör's euch, sobald wir im Family Hotel Amarin angekommen sind, hat Erholung wirklich schon bei der Rezeption begonnen. Alles ist so durchdacht für Familien. Barrierefreie Zugänge, kurze Wege, entspanntes Ankommen. Niemand schaut genervt, wenn Kinder halt Kinder sind. Und das Essen wirklich frisch, vielfältig, entspannt. Für Erwachsene und Kinder. Und über Kaiserschmarrn zum Frühstück haben wir uns alle gefreut. Es gibt Pools und sogar kostenlose Roller für die Kinder. Richtig liebe Betreuung im einzigartigen Ultramarinen Kids Club mit Menschen, bei denen man echt merkt, die mögen Kinder. Und direkt daneben, mein Favorite, Sauna für Mama. Das ist vielleicht eines der besten Konzepte überhaupt. Mein persönliches Fazit nach diesem Urlaub: Ich habe noch nie im Leben so viele heiße Kaffee zu Ende getrunken. Und für Eltern ist manchmal genau das der eigentliche Luxus. Was Mütter und Väter alles schaffen und woran sie manchmal kläglich scheitern. Willkommen bei Mutti ist kaputti, dem Podcast für erschöpfte Eltern. Ich bin Ivana, Mutter von 2 Kleinkindern und der Rest ist Drama. Hallo Juliane.
Hi Ivana. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Riesenthema, das wir aufmachen, Mental Load. Du bist psychosoziale Beraterin und Pädagogin und du begleitest Eltern, Väter, Mütter oder Familien genau durch solche Herausforderungen. Wie kann man gleichberechtigte Elternschaft meistern oder wie gelingt das? Wie vereint man Beruf und Familie, mentale Gesundheit im Familienalltag oder emotionale Belastung unter anderem? Zu dir kommen Frauen, Mütter, Familien, die sehr erschöpft und überfordert sind. Warum haben so viele Eltern das Gefühl, permanent am Limit zu sein?
Puh, ich glaube, das ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren. Mhm. In erster Linie, weil sich die Zeiten einfach ändern. Oder weil wir in einer Zeit aufgewachsen sind, wo so dieses klassische Rollenbild Mutter, Vater, Kind, ja, Mutter bleibt zu Hause, Vater geht arbeiten, es war völlig normal, uns hat niemand hinterfragt oder sehr, sehr wenige hinterfragt. Es hat sehr wenige gegeben, die vielleicht ein anderes Konzept gelebt haben. Vater viel mehr zu Hause war, kann mich erinnern, in meiner Kindergartenzeit gab es tatsächlich so einen Fall. Da war die Mutter sehr aktiv, politisch auch sehr aktiv, und da war der Vater viel zu Hause. Mhm. Beziehungsweise hat es da auch sowas wie Tagesmutter oder irgendwie so außer familiäre Betreuungen gegeben. Das war für mich total komisch. Also kann mich erinnern an das, dass da der Papa so viel da war, und ich mir dachte, also bei uns war die Mama da, der Papa ist arbeiten gegangen, und es war völlig normal. Und ich glaube, dass die Zeiten jetzt auch erfordern, dass wir diese Strukturen aufbrechen, weil sich sehr wenige leisten können, dass eine Person eben der Alleinverdiener ist und die zweite Person zu Hause bleibt, komplett. Das können sich sehr wenige leisten. Und dass eben dann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf total schwierig wird. Und wir haben keine Rollenvorbilder, also müssen wir irgendwie schauen, dass wir das neu strukturieren oder neu planen, und das ist oft schwierig und vieles an erschöpft, weil sich natürlich auch dieser Mütter-Mythos, den wir ja alle kennen, oder was muss eine Mutter, muss immer perfekt, gelaunt, super happy mit den Kindern, du darfst nie sagen, es ist irgendwie anstrengend. Also der Mythos heute ist ja total kräftig.
Mhm. Ist es das, worunter die Frauen, die zu dir kommen, am meisten leiden, oder was sind so die Themen, mit denen die Leute zu dir kommen?
Also in erster Linie kommen Frauen, die sich denken, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja, die haben so das Gefühl, es taugt mir nicht, irgendwas passt nicht, ich spüre, vielleicht gibt es schon ein bisschen so Probleme in der Beziehung, Kommunikationsprobleme, wir kriegen das irgendwie nicht so rund hin, wie es ja vielleicht Social Media uns vorgaukelt, weil da sehen wir ja nur diese perfekten Paare, die immer super happy miteinander sind, und man postet dann nur die wunderschönsten Bilder, es gibt nie Streit. Urlaube, ja, man sieht immer nur den tollen Ausschnitt, wo alle total idyllisch am Meer sitzen oder beim Essen, total in Ruhe, und man denkt sich, hey, warum kriegen wir das nicht hin? Mhm. Dann kommen die Leute zu mir in die Beratung, und erst so im Gespräch stellt sie dann heraus, dass da ganz viel mehr dahinter steckt, oder dass da viele Wörter, viele Begriffe überhaupt noch nicht bekannt sind. Also Mental Load ist jetzt immer mehr so im Kommen, dass die Leute drüber reden, dass es medial auch aufgegriffen wird. Aber viele Frauen und Paare haben den Begriff noch gar nicht. Und somit auch, sehr unsichtbare Arbeit, somit auch noch keine Ahnung, wie sie das vielleicht verändern können.
Wie müde oder auf welchem Energielevel sind die Frauen meistens? Sind es meistens Frauen, die zu dir kommen, Mütter?
In erster Linie den Erstkontakt stellen meistens Frauen her, ja. Also bisher habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass mich ein Mann oder Vater kontaktiert hätte, um mit mir über diese Themen zu sprechen.
Fun Fact.
Meistens sind es Frauen, die sie halt auch vielleicht schon auf Social Media, man weiß ja, der Algorithmus, gell, spielt dir ja auch das aus, was du dir vielleicht anschaust, und hast du vielleicht ein, zwei Mental Load-Beiträge schon angesehen oder den Hashtag vielleicht schon mal geklickt, und dann ist es irgendwie, kommt es immer mehr, und du liest immer mehr drüber, und vielleicht landest du dann irgendwann einmal auch auf meiner Seite und denkst, ja, okay, spannend, da machen wir jetzt einen Termin aus, ich möchte darüber reden. Kann man ja durchaus schauen in den Zahlen, wie viele männliche Follower man hat. Und ich glaube, bei mir sind es tatsächlich so 3-4% männliche Follower im Alter von, was ist da die Range, 35, 45 oder so? Also so das Alter, wo die meisten halt die Kinder kriegen, genau.
Und du sagst, meistens oder fast ausschließlich sind es Frauen, die sich bei dir melden, weil sie die Ersten sind, die merken, da ist was, da passt was nicht. Und in welcher Phase oder wie weit ist die Erschöpfung dann schon, oder an welchem Punkt müssen sie schon gelangen sein, dass sie sehen, puh, ich kann irgendwie nicht mehr. Also wie lange erträgt man so eine Erschöpfung, dass es sich dann nicht mehr eben normal gelernt oder gelernt normal anfühlt?
Das ist spannend. Da kann ich nämlich was beobachten. Die meisten kommen nicht, weil sie jetzt so das Gefühl haben, oh, ich bin so erschöpft, sondern viele kommen mit der Hoffnung, was zu finden, was das Ganze noch effizienter macht. Also die suchen in erster Linie mal so diese erste Stellschraube bei sich.
Quasi mit mir stimmt was nicht, deswegen fühle ich mich so.
Genau, also jetzt kriegen ja alle anderen, kriegen das ja hin.
Aha.
Warum kriege ich das nicht hin? Bei allen anderen schaut das so leicht aus, oder? Wenn man so die anderen Mütter beobachtet oder die irgendwie so super gestylt in der Früh schon die Kinder in die Schule bringen und irgendwie so, es schaut, wir reden ja auch nicht offen und ehrlich miteinander, oder die wenigsten. Oder jetzt, es wird immer mehr, aber wenn du sagst, ich bin heute total erschöpft, Das, ach, na, oder? Man versucht sich dann irgendwie gegenseitig so aufzuhypen und zu sagen, hey, geht schon. Aber im Endeffekt kreien sehr viele am Zahnfleisch in der Früh schon, in Kindergarten und Schule. Und die meisten eben suchen die erste Stellschraube bei sich selbst und wollen das noch mehr optimieren, noch mehr Effizienz irgendwie in diese ganzen Dinge hineinbringen.
Ja, spannend. Also erstmal den Fehler bei sich suchen, weil kann ja nicht an den anderen liegen.
Genau. Also das kennen wir ja, oder? Dieses
ja.
Mütterideal. Dieses Mütterideal ist so tief in so, so vielen Frauen drinnen, das kriegst du ganz, ganz schwer raus, weil das Bewusstsein eben noch nicht da ist.
Und es ist ja Mental Load, zwar ein neuer Begriff, und es bekommt immer mehr Öffentlichkeit, auch mediale. Also es ist jetzt meiner Erfahrung nach oder Wahrnehmung jetzt nicht so ein Bubble-Thema.
Mhm.
Auch gerade jetzt aktuell ist es wirklich in vielen großen Mainstream-Medien abgebildet. Dieses nie enden wollende Denken an alles und vor allem im Stillen und eben, dass man es nicht sieht. Es ist dahingehend kein neues Thema. Ja? Und trotzdem fühlt es sich so an, also für mich schaut es so aus wie so eine chronische Krankheit, die nicht mehr weggeht. Ja? Warum ist das so?
Also Mental Load hat es immer schon gegeben. Immer. Es war immer schon da. Ja? Also wenn man so zurückblickt auf die Geschichte, auf die Entwicklung, wie ist denn das passiert, dass Frauen zu Hause bleiben und quasi den Großteil der Care-Arbeit, der Sorgearbeit zu Hause übernehmen und die Hausarbeit übernehmen. Da müssten wir jetzt viel, viel weiter zurückgehen. Ja. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber dann schauen wir uns an, was früher dann den Frauen geraten wird, oder? Dann hat es so fancy Drinks gegeben, wie dieses, wird das heißen, Frauengold, glaube ich. Ja? Oder so, also ein bisschen ein hochprozentiges, also mit ganz viel Alkohol. Da hat man versucht, die Frauen irgendwie ruhig zu halten und gefügig zu halten und irgendwie brav in ihrer Rolle, dass sie in ihrer Rolle bleiben. Und das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Ja? Es gibt, jetzt war ja gerade in den Medien, dass es sehr, sehr wenige Kinder gibt, dass die Geburtenrate halt so rapide sinkt. Ja, surprise. Also ich wundere mich, warum sie so viele wundern, weil ist logisch, oder? Wir sind so vernetzt. Frauen haben immer mehr die Möglichkeit, irgendwie auch sich auszutauschen. Das gibt auch medial immer so diesen Gegenaufschrei, oder? Jedes Mal, wenn was passiert oder jedes Mal, wenn irgendwie wieder eine Ministerin lustige Videos postet, gibt es andere Frauen, die dagegen halten und die sagen, hey, warum wollen Frauen keine Kinder mehr kriegen? Nicht, weil Kinder scheiße sind, sondern weil die Strukturen scheiße sind. Darf man scheiße in einem Podcast sagen?
Sicher.
Okay, vielleicht muss ich es auspiepen.
Genau. haben Frauen einfach keinen Bock mehr?
Ich glaube, ja. Oder ich glaube, es ist okay geworden zu sagen, dass es anstrengend ist. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, ganz offen und ehrlich über Mutterschaft zu sprechen, ohne diese Romantisierung, was oft passiert. Ja? Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie das ist, wenn man Kinder bekommt. Und vorher habe ich mir das schon sehr hellblau, rosarot, beige, wie auch immer, ausgemalt. Und habe mir gedacht, okay, natürlich wird es anstrengend, ja, aber so schlimm kann ja das nicht sein. Du hast keine Ahnung, wie schlimm durchwachte Nächte sind.
Oh.
Wie schlimm Kaiserschnittnarben wehtun. Wie schlimm das ist, wenn du plötzlich merkst, dieses alte Ich gibt es nicht mehr. Ich bin verloren, komplett. Also ich habe mich nicht nur verloren, sondern mein kompletter Körper hat sich umstrukturiert. Mein Hirn, also wissen wir ja mittlerweile, oder? Das Hirn baut sich um.
Genau.
Du bist nicht mehr die.
Wissenschaftlich belegt, das hält ja auch ein paar Jahre. Also das hat man Gott sei Dank als Beweis, schwarz auf weiß, dass man eben nicht komplett daneben ist. Weil das sind ja oft die Gedanken, mit denen man auch alleine bleibt. So, Klar. Was ist jetzt mit mir los? Bin ich jetzt komplett durchgedreht?
Aber weiß das irgendwer vorher?
Ja.
Das wird dir auch nicht erzählt, oder? Du gehst dann auch nicht irgendwie zur Frauenärztin und sagst dann so, juhu, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, und die überreicht dir diesen Mutter-Kind-Pass mit den Worten übrigens, worauf sie sich jetzt einstellen können. Ja, sie werden eine komplett andere Person sein. Und dann bist du überfordert mit Hormonen. Ja, das kommt dann auch noch dazu, und sitzt irgendwie wahrscheinlich alleine zu Hause, weil der Partner geht relativ schnell wieder arbeiten, wenn es einen gibt. Und dann überrollt dich das in Riesensteinen. Ja? Du denkst, okay, was ist falsch mit mir? Weil niemand spricht darüber. Es gibt auch ganz, es wird zum Glück immer mehr, aber es gibt diese Scham, die dann sehr viele abhält davon, sich auch Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe zu suchen oder sich auszutauschen und zu sagen, hey, war das bei dir auch so? Mhm. Ist es so? Ja, absolut. Und ich muss da echt eine Lanze brechen für die Männer. Also es ist immer so diese, die bösen Feministinnen, die Männerhasserinnen. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich sage, in vielen Workshops, die ich halte, sind immer ganz, ganz wenig, also ganz, ganz wenig Männer tatsächlich dann auch irgendwie anwesend. Und wenn sie anwesend sind, dann wurden sie vielleicht oft so mitgenommen und eingepackt oder ich würde es nicht sagen gezwungen, aber viele gehen dann mit, weil, ja. Und die sind dann oft so mit verschränkten Händen, so ein bisschen, okay, was kommt jetzt? Die böse Feministin, wir sind die bösen Männer. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich muss dann wirklich an einem Punkt dann oft aufbrechen und sagen, ich muss eine Lanze brechen für die Männer, weil sehr, sehr viele wollen mittlerweile. Sehr viele sind sich dem Thema auch bewusst. Es gibt auch schon die einen oder anderen Role Models, die auch große Podcasts haben, zum Beispiel, die auch über Vaterschaft sprechen, die auch so schön langsam dieses Narrativ aufbrechen, oder? Von den Männern, die nichts zu tun haben wollen mit der Kindererziehung, die sie in der Früh ins Büro schleichen und irgendwann an einem Abend nach dem Fußballtraining wieder nach Hause kommen. Und es ist ganz wichtig, dass es die gibt, weil Männer haben auch keine Rollenvorbilder. Ja, die werden oft hineingeschmissen, genauso wie wir Frauen. Wir haben sogar einen Vorteil. Wir haben 10 Monate vorher schon Zeit, uns irgendwie darauf vorzubereiten, oder? Du bist, es geht ja nicht irgendwie von heute auf morgen. Du wachst da irgendwie, der Bauch wächst und du wächst irgendwie in diese Rolle schon so ein bisschen hinein. Und für Männer ist diese Vaterschaft oft abrupter, weil sie mit der Geburt des Kindes erst Vater werden und dann halt plötzlich überrollt sind von, okay, wie will ich das jetzt überhaupt? Also ganz wenige fragen sich das vorher. Sondern viele haben erst mit der Geburt, mit dem Kind, so mit dem Impuls, okay, lass uns mal drüber reden, wie stellen wir uns das jetzt eigentlich vor? Das passiert selten vorher.
Ja, viel zu selten. Du hast selber auch ein kleines Kind, einen kleinen Sohn. Wie sehr wurdest du von Mental Load und allen Ängsten und Fragen überrollt und wie gut hat Mental Load deinen Partner im Griff?
Also bei uns war, glaube ich, nur mal ein bisschen ein speziellerer Fall, weil unser Kind war 6 Monate, wie der erste Lockdown war.
Ah, du hast auch ein Corona-Baby.
Also kurz vor Corona. Ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Ich glaube, mein erster offizieller Arbeitseinsatz war tatsächlich im Wiener Konzerthaus am 8. März bei In Regen. Da habe ich beim Background-Chor mitsingen dürfen. Ja, war ja im früheren Leben war ich mal Sängerin. Und das war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, oder? Mein Partner ist mit dem Kinderwagen gekommen, ich habe Backstage gestillt. Das war total, ich war die coole Musikerin-Mom, so wie ich mir das immer vorgestellt habe, so absolut gleichberechtigt.
Instagram-Family.
Nein, eigentlich nicht. Aber tatsächlich, das war dann plötzlich, und dann kam der Cut, oder? Es war irgendwie mich gerade irgendwie wieder so gefangen, ich war gerade irgendwie wieder draußen und plötzlich, zack, war dieser Cut und die Schere ging halt total auseinander. Ich bin zu Hause gesessen, festgestillt. Ja, das hat, ich glaube, in der ersten Woche vom ersten Lockdown haben wir den ersten Zahn bekommen. Also du weißt eh, was das bedeutet. Ich bin nur gesessen, habe nur gestillt und das Kind hat nur geweint. Und ich habe mir gedacht, what the fuck is happening? Plötzlich, mein Partner hat sich dann natürlich auch darum gekümmert, dass es uns finanziell auch gut geht und hat dann auch sehr viel von zu Hause aus gearbeitet, ja. Und ich bin plötzlich mit dem Kind da gesessen und habe mir gedacht, ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert. Ja? Habe dann eigentlich so unter dem schlafenden Kind, weil du darfst dich ja dann nicht bewegen. Das ist ja so immer total, oder? Die allerärgste Gefahrensituation, wenn du ganz dringend aufs Klo musst und du weißt, du musst es jetzt noch 2 Stunden aushalten, weil das Kind auf dir schläft und du darfst dich keinen Millimeter bewegen. Habe so irgendwie heimlich angefangen, am Handy zu lesen und auf Instagram bin ich dann über dieses Wort Mental Load gestolpert und habe mir gedacht, oha, was ist das? Und ich kann mich total an das Gefühl erinnern, wie ich das erste Mal gelesen habe und mir gedacht habe, das resoniert in mir. plötzlich habe ich einen Begriff für ein Gefühl, für so ein ungutes Gefühl und plötzlich merke ich, ich bin mit dem nicht alleine.
Mhm. Also du hast tatsächlich auch zum ersten Mal in dem Moment, als du Mutter geworden bist und es dir in diesem ganzen Stress und in der Überlastung, Überforderung, Erschöpfung auch zum ersten Mal mit diesem Begriff konfrontiert.
Absolut, ja.
Mhm. Es hört sich ein bisschen an, so wie Diagnose bekommen und dann erleichtert sein.
Absolut.
Mhm.
Also es war total erleichtert, also erleichternd, dieses Wort zu hören und zu lesen und vor allem zu wissen, ich bin damit nicht alleine.
Mhm.
Es geht ganz, ganz vielen so. Es sind ganz, ganz viele, die genau mit den Themen strugglen, ich struggle. Und weil du gefragt hast, wie es meinem Partner geht, es war eine sehr, sehr spannende Reise miteinander. Mhm. Ja, weil der hat natürlich dann regelmäßig diese Updates bekommen von mir zu den unterschiedlichsten Themen. Und es war nicht konfliktfrei. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es war sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr spannende Gespräche führen müssen und führen sie nach wie vor. Weil ich finde, das ist auch so ein bisschen never-ending story, oder? Die du musst irgendwie ständig nachjustieren. Ja?
Mhm.
Wir haben uns hingesetzt und geschaut, wer macht was, wer übernimmt was. Wir haben so klassisch diese Mental Load Tests, ja, kann man sie online, ja, ganz viele, gibt es ja schon ganz viele unterschiedliche, kann man sie runterladen. Kann man schauen, wer macht was im Haushalt, ja, wir teilen uns das alles auf und waren da eigentlich sehr aktiv.
Mhm.
Nein, dann kommt das Kind in den Kindergarten.
Mhm.
Dann fängst du wieder an zum Arbeiten. Dann kommt das Kind in die Schule. Ja, es ändert sich ständig.
Und dann wird 50.000 Mal krank im Kindergarten.
Wie macht man das?
Du musst umdisponieren.
Absolut.
Was sind denn so die Themen, die euch, bei denen es euch immer wieder aufhaut?
Mhm.
Weil du sagst, ihr müsst ständig nachjustieren und es ist ja bei vielen so. Also bei uns ist es ja auch nicht anders.
Wir haben was eingeführt bei uns, ist das regelmäßige Sonntagsmeeting.
Mhm.
Wir setzen uns am Sonntag hin, zücken unsere Handys, machen den Google-Kalender auf und schauen, was passiert zunächst in der nächsten Woche.
Mhm.
Mein Partner ist selbstständig, auch im Musik- und Veranstaltungsbereich, der ist sehr, sehr viel nicht da.
Mhm.
Und wie passt das jetzt, oder? Was sind meine Erwerbsarbeitstage sind dann relativ fix und ja, da habe ich wieder einen Workshop, da muss ich dorthin, da fahre ich mal nach Wien, bin irgendwo eingeladen. Wie kann man das vereinbaren und vor allem, wo brauchen wir Unterstützung?
Mhm.
Und das teilen wir uns halt dann miteinander auf. Und wirklich strahlen tut es uns dann, wenn wir hochnäsig sind und glauben, ach, brauchen wir nicht, ja, rennt.
Mhm.
Dann kann es passieren, dass irgendwer panisch anruft und sagt, hast du im Auto alle Kinder, sitze drinnen, ich muss irgendwen abholen oder so. Ja?
Mhm.
Wenn wir wirklich hochnäsig werden und glauben, das rennt von selber. Weil es tut es nicht. Wir führen ein Kleinunternehmen.
Ja.
Und das Spannende ist, wir sind beide einfach CEO. Also das Bild gefällt mir ganz gut. Das hat irgendwie, glaube ich, ein italienischer Psychologe, das einmal, habe ich mal ein Video gesehen auf Instagram, der so irgendwie sagt, stell dir vor, du hast eine Firma gemeinsam und ihr seid beide CEO und einer kommt total unregelmäßig in die Firma und kennt sie überhaupt nicht aus und sagt, du, wie viele Mitarbeiter haben wir eigentlich oder wo ist eigentlich der Kopierer oder so? Das ist ja total absurd, diese Vorstellung.
Ja. Und den kann man aber nicht aus dem Unternehmen hauen.
Eben, eben. Also wenn du gleichberechtigt, ich habe früher ganz viel über gleichberechtigte Elternschaft gesprochen, wo das überhaupt nicht stimmt.
Mhm.
Ja, gleichberechtigt wären ja eigentlich ihr beide.
Mhm.
Es waren beide bei der Zeugung beteiligt, also sind beide auch für den Rest verantwortlich.
Ja, ist eigentlich die eigene Verantwortung, da in die Gleichberechtigung zu gehen.
Genau. Also es geht vielmehr um diese fair geteilte Verantwortung, diese fair geteilte Elternschaft, wo beide einfach auch ihren Fair Share, ihren Load übernehmen.
Du hast vorhin erwähnt, vieles kann stressig sein oder zur Überforderung führen. Aber es ist ja nicht nur überfordern. Also es ist, wir reden hier ganz viel über wie stressig ist das alles, der Alltag, aber es ist ja, wir reden über eine schöne Sache. Ich will das immer so
absolut
mit dazu erwähnen, aber es ist, eigentlich braucht man es nicht erwähnen, weil es ist, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Allerdings, wenn ich jetzt an den bevorstehenden Sommer denke und an den Urlaub, der zu organisieren ist, dann denke ich mir so, oh Gott, weiß nicht, bleiben wir doch lieber zu Hause. Also meine Erfahrung aus den letzten Urlauben war, Erschöpfung davor und währenddessen ist so im Auge des Sturms und dann brauche ich ganz viel Erholung danach. Also Urlaub mit Kindern ist was anderes als einfach Urlaub.
Mhm.
Und beginnt aber auch schon vor der Abreise. Mental Load mit Schwimmflügel quasi. Ja. Du bereitest alles vor, du überlegst, wie viele Flaschen Sonnencreme brauche ich, was gehört dann noch alles dazu, Apotheke etc. Und das macht bei uns ja oft ich. Ja, mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und die Phase vor dem Urlaub ist eine, ja, ist auch Mental Load und stresst ziemlich viele. Warum stresst Urlaub mit Kindern schon vor dem Urlaub und was ist der eigentliche Stress daran?
Ich glaube, so wie alles bei Elternschaft, bei Mutterschaft, verändert sich die Bedeutung. Und Urlaub, oder wenn du an Urlaub früher denkst, sind so die ersten Wörter, die dir einfallen, vor die Kinder.
Buch, Liege, Cocktail, Liegen.
Okay, jetzt nimm dir das Bild mit in die Realität mit Kindern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme sehr oft Bücher mit in den Urlaub, die ich ungelesen wieder nach Hause bringe. Ja. Also aber immer wieder packe ich es ein und bin total, dieses Mal schaffe ich es wenigstens 5 Seiten zu lesen. Und es gelingt mir mittlerweile und ich sage dir dann auch warum. Aber diese Vorstellung, die man von Urlaub hat, ja, die man vor den Kindern hat, das ist so Entspannung, kann irgendwo gemütlich auf der Liege liegen, komm wirklich runter, oder? Wir nutzen Urlaub, um runterzufahren, um vielleicht, ja, wenn es jetzt nicht der klassische Strandurlaub ist, wo ich liege, aber wo ich spannende Dinge erleben kann, ja, wo ich mich treiben lassen kann. Es muss keine fixe Tagesstruktur eingehalten werden. Ja. Du flanierst durch eine italienische Großstadt und musst nicht zu Mittag irgendwas essen, weil du keinen Hunger hast. Das ist egal, weil du isst am Abend oder trinkst ein gemütliches Glas Wein oder 1, 2, 3 oder eine Flasche und es ist wurscht. Funktioniert mit Kindern nur noch eingeschränkt.
Mhm.
Weil Kinder finden vielleicht Städtetrips bei 35 Grad nicht so fancy. Und irgendwo gemütlich in einer netten Seitenstraße sitzen, in so einem kleinen italienischen, also hast das Bild vor dir, so totales gemütliche kleine Bistro, interessiert halt Kinder auch relativ wenig oder ja. Ich zumindest kenne wenige.
Ich komme gerade mit der frischen Erfahrung aus dem Städtetrip-Urlaub zurück, auch italienische Stadt, Triest. Wir haben es gewagt, sie sind beide 8 und 5,5 und versuchen wir mal Städtetrip für einen halben Tag. Naja, weit sind wir nicht gekommen. Und das war genau, ich habe dann mich auch gefragt, okay, was ist es, was mich jetzt daran so frustriert? Es ist die Enttäuschung über meine Erwartung. Was habe ich mir eigentlich erwartet davon? Ich wollte eben diesen italienischen Charme und ich wollte die Pizza essen und ich wollte flanieren und das Gelato essen und alles in Ruhe. Naja, und wir bleiben halt irgendwo an einem Straßenrand bicken und beobachten einen Hundertfüßer. Wirklich, so war es. Und wir sind nicht sehr weit gekommen.
Ja.
Ja. Und ja, ich habe dann eingesehen, okay, es ist halt jetzt so. Ich meine, trotzdem Applaus an meine Kinder. Sie haben es gemacht. Ja. Sie haben unseren Wunsch respektiert, dass wir da jetzt hinfahren. Aber viele haben uns nicht angeschaut.
Ja.
Das war's. Wir müssen noch mal allein hin.
Absolut. Und ich finde, das ist total berechtigt, oder dein Wunsch, deine Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Und so es gibt ja dieses Bedürfnis, diese bedürfnisorientierte Erziehung, ja, die jetzt so boomt, so immer. Also wie bedürfnisorientiert deine Kindheit war oder wie sehr deine Eltern auf deine Bedürfnisse Rücksicht genommen haben. Schon, ja. Ich habe sehr glückliche Kindheit gehabt, möchte jetzt gar nicht sagen. Aber so dieses Wahrnehmen der Bedürfnisse, das ist schon so ein bisschen unser Generationending. Und es ist auch völlig okay, ich finde das auch total toll. Aber eben die Bedürfnisse von allen, also nicht nur die Bedürfnisse von den Kindern, sondern auch die Bedürfnisse von den Eltern sind wichtig in einem Urlaub. Da muss man sich überlegen, kann man tatsächlich diese Bedürfnisse tatsächlich auch alle wahrnehmen? Oder wo fährt man hin? Fährt man vielleicht in irgendein cooles Familienhotel, wo die Kinder vielleicht stundenweise in einem Miniclub die Zeit ihres Lebens haben? Ja, oder fährt man gemütlich auf einen Campingplatz, wo es völlig wurscht ist, ja, wo man irgendwie nicht fancy bei irgendeinem 7-Gänge-Menü am Abend eigentlich dann Angst hat, die anderen Hotelgäste zu stören, weil die Kinder vielleicht schon total übermüdet vom ganzen Tag in der Sonne keinen Bock mehr haben, irgendwie ruhig zu sitzen. Und das ist, glaube ich, dieser große Knackpunkt, dieses Bewusstsein, Urlaub ist nicht Urlaub. Urlaub mit Kindern ist Care-Arbeit mit schönem Hintergrund.
Und Sonnenbrand.
Genau.
romantisieren wir? Möchtest du sagen, dass wir Familienurlaub vielleicht ein bisschen zu sehr romantisieren, dass wir da eine Postkartenvorstellung haben?
Schon, glaub schon. Ja. Glaub schon. Mhm. Also das Romantisieren, das ist überhaupt so ein Ding, oder das wir sehr gerne tun. Wir romantisieren ja Mutterschaft bis in den Himmel, wir romantisieren Elternschaft, wir romantisieren...
Das ist die Urlaubsversion davon.
Ja, genau. Ich finde, es ändert sich ja nichts. Ja. Nur weil man jetzt irgendwie an einem fancyen Strand sitzt, bleibt die Care-Arbeit die gleiche. Mhm. Bleiben die Probleme die gleiche, die nimmt man ja mit. Man nimmt die Care-Arbeit mit in den Urlaub, mit den Kindern. Du musst Routinen einhalten. Je nachdem, so wie du sagst, oder deine Kinder sind 5 und 7, unser Kind ist 6. Das ist schon ganz ein anderer Urlaub. Ja. Da kann man mal sagen, okay, cool, wir machen jetzt Siesta. Schau da mal irgendwie einen Film an und wir können genauso Mittagsschlaf machen, zum Beispiel. Ja. Es verändert sich, wenn die Kinder größer werden. Natürlich wird es einfacher. Es wird alles irgendwie einfacher, aber trotzdem ist da ein kleiner Mensch, der einfach andere Bedürfnisse hat. Und das, wenn man das, also aufhört, durch diese romantische Brille und viel mehr durch die Realitätsbrille zu sehen, dann ist die Enttäuschung vielleicht auch nicht ganz so groß, dass der Urlaub eben nicht so dieser komplette Entspannungsmoment war, sondern anders. Anders cool. Also ich finde Urlaub mit Kind total cool. Ja, wir haben immer den größten Spaß und wir teilen uns tatsächlich auch im Urlaub die Care-Arbeit auf. Wir schauen, dass wir uns gegenseitig auch Zeit freischaufeln, wo man mal tatsächlich gemütlich mit dem Buch liegen kann und lesen kann oder schlafen kann. Oder genau.
Ich werde auch dieses Mal wieder etwas zum Lesen einpacken. Und ich habe mir auch vorgenommen, zumindest ein Kapitel zu lesen. Ich habe es die letzten Jahre auch tatsächlich nicht geschafft und mal sehen. Wir hatten ein paar Tage frei und es ändert sich wirklich, ja. Also ich war neugierig zu sehen, wie ist es zum letzten Jahr? Wir haben so ein bisschen Strand, ein bisschen Städte, also so einen Mix gemacht, einfach um auszutesten, wie wird das funktionieren, weil sie auch ein bisschen älter, ein bisschen größer sind und es wird ja auch einfacher. Und allein wenn ich daran denke, was man an Zeugs mitschleppt, wenn die Kinder noch Babys sind. Sie brauchen Windeln. Ein Learning war, oh, in Griechenland gibt es gar nicht diese Gläschen, die man aus Österreich kennt. Und du kriegst sie auch nicht in jedem Supermarkt oder Drogerie, die gibt es nur in der Apotheke. Okay. Woher weißt du das? Ja? Und das stellt dich dann vor neue logistische Herausforderungen im Ausland und dann war eines Mal plötzlich krank. Ja, suche mal einen Kinderarzt in diesem griechischen Dorf. Also Gott sei Dank weiß man das alles nicht vorher. Also ich glaube, so ein bisschen wie bei Mutterschaft selber, sonst würde man da gar nicht erst reingehen. Und das war sehr, ich wollte auch uns ein bisschen testen, weil ja, die Erwartung von Jahr zu Jahr, von Urlaubssaison zu Urlaubssaison sinkt. Ja, gut, jetzt lasse ich das vielleicht 2 Bücher zu Hause und nehme mir vielleicht ein Magazin mit vom Flughafen. Und das war schon sehr spannend und ich habe vorhin diese italienische Stadt erwähnt, in der wir waren. Ich habe dann irgendwann resigniert und gesagt, okay, gut, dann hängen wir halt hier am Kanal ab und schauen uns halt diese Quallen in diesem schmutzigen Wasser an, weil die sind halt so spannend für sie und dann sind sie vielleicht doch eher bereit, dann eine halbe Stunde oder sogar eine im Restaurant zu sitzen, wo wir dann die Pizza und Aperol genießen. Und tatsächlich war es auch so. Also das war ein bisschen für mich so, okay, nicht nur eben enttäuscht sein, sondern halt wirklich bewusst eben dieser bedürfnisorientierte Urlaub zu leben, weil davor war es wirklich sehr viel Frust. Ja. Ja, und eben, weil man so sehr am Bild oder an der Vorstellung von Urlaub, wie es davor war, hängt. Das war ja sehr interessant, sich selbst zu beobachten da.
Weißt du, was mein Lieblingswort ist, seit ich Mutter bin?
Sag.
Ambivalenz.
Ambivalenz.
Es ist gleichzeitig, es ist so viel gleichzeitig. Es kann total schön sein und trotzdem anstrengend. Und gleichzeitig anstrengend. Ja, trotzdem gleichzeitig.
Das stimmt.
Und. Dieses kleine Wörtchen und. Ja? Ich bin Mutter und es ist anstrengend und es ist wunderschön. Es ist so viel auf einmal. Und das ist nicht, das schließt es, also weil du vorher gesagt hast, dass das, wir reden so oft über diese Struggles und ganz selten über das, wie schön es ist. Ich glaube, wir haben ganz lange darüber geredet, wie schön Mutterschaft ist. Ja, und es ist so individuell. Natürlich ist es nicht für jede Mutter schön. Aber dieses Gefühl, ich möchte es auf keinen Fall missen. Ja, ich habe noch nie so eine abgrundtiefe Liebe und so eine Freude verspürt. Und ich finde mein Kind richtig cool. Wir haben eine richtig coole Zeit. Und das möchte ich niemals, niemals wieder hergeben. Und gleichzeitig möchte ich, dass es total okay ist, zu sagen, es ist anstrengend. Es ist richtig, richtig anstrengend. Geht mir maximal auf die Nerven. Mhm. Und manchmal würde ich echt am liebsten rausgehen, mich ins Auto setzen und davonfahren und nie wiederkommen. Ja? Gleichzeitig. Diese Gefühle sind total okay und total legitim.
Ich spüre dich total. Ich bin ganz bei dir und ich unterschreibe alles und hackel jedes Wort ab. Ich glaube, dass es für Leute, die da nicht so drin sind oder diese Gleichzeitigkeiten nicht so spüren können, etwas hart ist, das so zu nehmen.
Mhm.
Ja, also das so ja, einfach so anzunehmen. Daher kommt, glaube ich, ein bisschen so diese öffentliche Kritik. Ja, wie kannst du so reden? Und
ja.
Das ist zumindest meine Wahrnehmung ein bisschen.
Absolutes Thema, ja. Regretting Motherhood war ja auch letztes Jahr sehr präsent. Mhm. Ja. Und ich habe mir auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie für mich das Thema ist. Obwohl bei mir, also ich bereue meine Mutterschaft absolut nicht. Ja, bereue diese Entscheidung absolut nicht. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass jemand sagt, ich bereue diese Entscheidung.
Mhm.
Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich mag meine Kinder nicht.
Ja. Ja.
Oder ich bereue die Entscheidung, Mutter geworden zu sein.
Mhm.
Es hat nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun. Absolut nichts. Aber es ist halt, ja, für viele wahrscheinlich total befremdlich, das zu hören und das auch irgendwie vielleicht so ein bisschen in die Selbstreflexion zu gehen. Ja, vielleicht war es nicht immer nur als fancy. Gerade die ältere Generation, die sagen, naja, es ist ein Privileg, Kinder zu kriegen. Ja, natürlich.
Mhm.
Es ist ein riesiges Privileg, Kinder zu haben, Kinder begleiten zu dürfen. Es gibt viele Frauen, die mit dem Thema hadern.
Mhm.
Ja, und es ist unfassbar schmerzhaft. Mhm. Aber es gibt auch viele Frauen, die sagen ganz öffentlich, wir haben uns gegen Kinder entschieden. Es muss genauso okay sein.
Mhm.
Es ist deine eigene Entscheidung. Also jetzt, ich rede jetzt gar nicht in einer Beziehung, aber jede Frau für sich soll entscheiden können dürfen, habe ich Lust drauf oder nicht.
Mhm.
Und das für mich ist es so, es ist mein Körper, es ist meine Entscheidung, weil es verändert sich alles. Ja? Und wenn wir nicht offen drüber reden und wenn wir nicht auch diese Struggle so wertfrei jetzt so auch in den öffentlichen Raum bringen und sagen, okay, so schaut es tatsächlich aus, jetzt nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern auch auf der strukturellen Ebene.
Mhm.
Ja, was bedeutet das tatsächlich auf der ökonomischen Ebene? Was bedeutet das tatsächlich jetzt für die Altersvorsorge der Frau?
Mhm.
Ja, was habe ich für finanzielle Einbußen? Das sind alles Dinge, über die wird nicht gesprochen.
Mhm.
Und es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass sich jede Frau eben vorher schon Gedanken darüber macht, möchte ich diesen Schritt tatsächlich gehen? Oder eben nicht.
Vieles, was wir als Gesellschaft aushalten müssen, dann das uns anzuhören, es wertfrei anzunehmen, will ich Kinder, will ich keine, und nicht gleich zu kommentieren oder zu werten oder zu. Und das ist wahrscheinlich der Kraftakt, der dann noch, der gesellschaftliche, der dann noch fehlt.
Absolut, das sieht man. Ja. Daria hat vor kurzem einen sehr extrem cool reflektierten Post gemacht, warum sie sich dazu entschieden hat, keine Kinder zu kriegen.
Mhm.
Sie hat ihre Abtreibung öffentlich gemacht. Finde ich großartig und wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und man, wenn man sich die Kommentare drunter durchliest, also da sträubt einem die Haare, in was für einem Jahrhundert teilweise die Menschen da wirklich noch leben und was für Ansichten da ins Internet gerotzt wird, ist erschreckend. Mhm. Für mich echt total erschreckend.
Mhm. Wir müssen vieles auch in der Partnerschaft aushalten.
Mhm.
Ja. Und wenn ich nochmal den Bogen zum Urlaub spannen darf,
ja.
Das ist irgendwie ein sehr spannender Ort, wo vieles kumuliert, ja, oder wo vieles zusammenkommen kann. Und sehr oft trennen sich Paare nach einem Urlaub, weil da so viel zusammenkommt, auf den Tisch kommt und man sieht, oh, da passt vieles irgendwie nicht zusammen. Wenn Kinder dabei sind oder wenn man als Familie dann unterwegs ist, ist es nochmal ein anderes Level an Dynamik, was da entstehen kann und was auch zwischen den Partnern dann anders aussehen kann. Was passiert denn da genau?
Ich glaube, es wird einfach sehr viel sichtbar, was so im Alltag vielleicht nicht so präsent ist, weil oft diese Familienzeit gar nicht einmal so diesen Ausmaß hat.
Mhm.
Also wenn du dir jetzt vorstellst, oder zweimal Erwerbsarbeit, vielleicht Betreuungseinrichtungen, Kindergarten, Schule etc., Freizeitaktivitäten, man hat ja unter der Woche nie so viel Zeit miteinander am Stück, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen gemeinsam nach Griechenland fliegt.
Mm.
Die Themen kommen ja mit, die sitzen im Gepäck und die nimmt man so, egal wohin, in seinem Rucksack mit und die werden halt dann ausgepackt, weil vielleicht hat man genau im Urlaub dann einmal Zeit, über Dinge zu sprechen oder das System fährt hinunter und du sitzt mit da und sagst, okay, puh, krass, wie geht's uns denn eigentlich? Mhm. Es gibt viele Paare, die im Urlaub dann Grundsatzdiskussionen aufreißen. Weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich der richtige Ort ist. Also meins wäre es nicht. Ich glaube, da sollte man viel lieber irgendwie ein Beratungsangebot
zu dir ansprechen.
Ja, genau. Und das in diesem Rahmen klären. Aber ja, wie du sagst, im Urlaub kommt sehr viel einfach ans Tageslicht, was ganz oft unter den Teppich gekehrt wird. Vielleicht gar nicht absichtlich, weil es die Realität gar nicht zulässt.
Ja. Ist das eins der Gründe, warum viele Eltern dann noch müde aus dem Urlaub kommen und erst einmal so Urlaub nach dem Urlaub brauchen? Dieses klassische, was man dann so antwortet, wenn man gefragt wird, wie war's?
Ja, weil ich glaube, dass eben, wie du vorher gesagt hast, die Erwartungshaltung dann einfach total korreliert, vielleicht mit der Erwartungshaltung von der anderen Person. Und auch die Erwartungshaltung vielleicht von den Kindern, die dann mitfliegen. Das ist was anderes. Die Rahmenbedingungen sind anders. Das Bett ist anders. Du hast vielleicht einen anderen Schlaf. Vielleicht hast du komplett eine andere Zeitzone. Ja, je nachdem, wo du bist. Aber es ist komplett anders. Man muss sich wieder eingrooven. Man merkt, oder wann kommt man so richtig an im Urlaub? Die meisten brauchen so irgendwie 3-4 Tage.
Mhm.
Oder so nach einer Woche habe ich meistens das Gefühl, okay, cool. Jetzt hat sie alles, jetzt, oder die Routinen haben wir jetzt schon langsam, dann muss man meistens wieder nach Hause fahren. Also so.
Wie schafft man es denn, dass wirklich jetzt unabhängig auch vom Alter, dass alle erholt mehr oder weniger aus den Ferien zurückkommen? Gibt es da 1, 2, 3 Regeln, an die man sich halten kann und sich immer wieder daran besinnt und sagt, okay, passt, los geht's, Abreise?
Tja, ich glaube, dass wenn vorher Themen nicht auf den Tisch kommen, so wie: Ist es uns bewusst, wie wir Care-Arbeit aufteilen? Ist es uns bewusst, was Mental Load bedeutet? Ist es uns beiden bewusst, was es bedeutet, Urlaub zu planen?
Mhm.
Ja? Wer plant diesen Urlaub überhaupt? Oder wer hat vielleicht schon extrem viel Energie investiert, jetzt herauszusuchen, was ist überhaupt die passende Destination für uns? Wo vielleicht möglichst viele Bedürfnisse befriedigt werden könnten. Ja, was will mein Partner, was wollen die Kinder? Brauche ich einen Strand, brauche ich einen Pool, brauche ich irgendwelche anderen Dinge wie, vielleicht habe ich einen Picky Eater, der nicht alles isst, muss ich schauen, wo ich Essen herkriege. Ja, kann ich nicht alles mitschleppen, etc. pp. Ja, für was muss ich mich wappnen? Sind irgendwelche Impfungen notwendig? Es ist, also wenn ich jetzt so überlege, Mental Load Liste für den Urlaub ist unendlich. Und das musst du aber dann erst einmal in die Realität bringen. Du musst zusammenpacken, du musst schauen, ist alles gewaschen, ist alles fertig, habe alles eingepackt, sind die Reisepässe fertig und so weiter und so fort.
Mir ist mal was Lustiges passiert, also auf meine Rechnung lustig, aber eben diese auch berühmte Reiseapotheke. Ich habe alles eingepackt für die Kinder, wirklich jedes Szenario, jedes Medikament. Und dann bin ich krank geworden. Und dann habe ich gesehen, ich habe nichts für mich eingepackt.
Mhm.
Nicht eine Kopfschmerztablette.
Mhm.
Ich habe dann einfach alle Medikamente der Kinder überdosiert eingenommen.
Mhm.
Aber das war dann auch so eine Erkenntnis. So,
der Klassiker,
mal,
oder? Der absolute Klassiker.
Einfach nicht eine Sekunde an dich gedacht oder nicht einmal in Betracht gezogen, dass du einfach auch krank werden könntest im Urlaub. Ja, daraus habe ich dann auch gelernt.
Und dann eskaliert es, Ivana, wenn dann dein Partner nur sagt, warum hast du mir die Flipflops nicht eingepackt?
Oh ja.
Hört man ganz oft spannende Geschichten dann von Paaren, die sagen, ey, ich habe mich um alles gekümmert, um alles. Ja? Und der Partner hat es nicht geschafft, seine Flipflops selber einzupacken. Und im Urlaub fragt er mir dann, okay, warum hast du meine Flipflops nicht eingepackt? Und dann explodiert die Bombe und der Beziehungsstreit ist vorprogrammiert. Deshalb ist es schlauer, vor dem Urlaub drüber zu sprechen, weil du sagst, gibt es ein Rezept? Ja, es gibt ein Rezept. Das will ich nur schon sagen. Es gibt ein Rezept. Redet vorher darüber. Redet darüber, teilt euch diese ganzen Dinge auf, macht Mental Load sichtbar. Schaut, was ist wichtig, wer kümmert sich um was, verteilt die Verantwortung und verteilt die Verantwortung auch im Urlaub.
Mhm. Was ist denn deine schönste Urlaubserinnerung mit der Family?
Meine schönste Urlaubserinnerung? Also wir haben eigentlich bis jetzt nur schöne Urlaube gehabt. Wir sind total die Camping-Fans geworden. Das hätte man nie vorstellen können. Ich bin eigentlich eher so die Prinzessin. Gerade so brauchst du regelmäßig meine Dusche und es muss alles sauber sein und so. Tatsächlich am See sitzend, das Kind spielt ganz gemütlich irgendwie mit den Steinen und ich habe mir gedacht, okay, mein Partner hat quasi die Verantwortung in die Hand bekommen und ich bin da gesessen und habe mich um nichts kümmern müssen. Das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, cool, Care-Arbeit kommt mit in den Urlaub immer, egal wo ich hinfahre, weil das Kind kommt mit. Aber ich kann tatsächlich auch auslassen, weil ich mich darauf verlassen kann, dass mein Partner die Verantwortung trägt und übernimmt und ich kann mich jetzt total entspannen und zurücklehnen und wieder ein feministisches Buch lesen.
Das heißt, du wirst deinen Partner feiern demnächst. Es steht ja Vatertag vor der Tür. Feiert ihr den? Und was feiert man da
feiern
eigentlich?
Also ich glaube, wir geben dem Kind den Raum, seine Geschenke herzugeben. Das ist ja ganz wichtig. Ich finde das auch total schön. Er bemüht sich da total und wir haben so dieses klassische Frühstück. Ja. Das Kind darf das Frühstück gestalten. Und wird natürlich vom jeweilig anderen Elternteil unterstützt, das auch irgendwie herzurichten. Aber es ist uns nicht wichtig.
Ja. Muttertag war ja gerade eben, also irgendwie schon wieder sehr lange her. Und dieser Feiertag ist immer sehr kontroversiell. Viele kritisieren ihn, ja, ich brauche keine Blumen, ich möchte Gleichberechtigung und die ganze andere Liste. Der Vatertag ist eher so farblos. In der öffentlichen Diskussion, wie siehst du das? Wo hat der Vatertag da seinen Platz und wie müssten wir über ihn sprechen?
Also ich finde so, wir sind wieder beim Romantisieren, oder? Der Muttertag wird auch so romantisiert, ja, das ist der Tag, wo man seine Mama besuchen muss, ja, oder das ist der Tag, wo irgendwie Männer dann panisch Blumen kaufen, noch bei der Tankstelle und so. Ja. Das ist so, ich finde, das ist so klischeehaft und genauso klischeehaft sind immer noch die Geschenke, die aus den Einrichtungen mitgebracht werden. Ja, der Papa kriegt einen Bieröffner oder eine Autouhr. Ja, die Mama kriegt einen Kochlöffel oder Ofenhandschuhe, damit man sie nicht verbrennt, sondern mit Kartoffeldruck bedruckten. Weißt du, was ich meine? Das ist so klischeehaft. Das ist so total behaftet. Mhm. Ja, die Mütter kriegen dieses Muttertagsfrühstück im Kindergarten.
Manifestiert sich ganz viel Tradition in diesen, auch wie man den Tag begeht. Aber so symbolisch, wir sprechen ganz viel über neue Väter, moderne Väter. Also da ist immer so ein beschreibender Begriff dabei, was Väter sollen oder nicht sollen.
Absolut.
Ähnlich wie bei Müttern, aber irgendwie anders konnotiert. Was soll denn der Vater von heute? Kann er überhaupt, hat er überhaupt eine Chance, wenn wir Vatertag feiern, was sollten wir denn im besten Fall feiern? Also was ist Vaterschaft eigentlich heute?
Ich glaube, Vaterschaft ist total wichtiger denn je, ja, weil wir wissen tatsächlich, dass je involvierter Männer, Väter im Leben ihrer Kinder sind, umso stärker sind Themen einfach im Vordergrund, wie eben diese Gleichberechtigung. Ja. Also, dass sie das irgendwann einmal aufbricht, ja, dass die Frauen eben nur zu Hause sind und die Männer arbeiten gehen. Ja. Wenn Kinder das aufwachsen mit einem aktiven Vater, dann kriegen die das ganz automatisch mit, ja, dass der Papa zu Hause auch die Wäsche aufhängt, dass der Papa zu Hause vielleicht auch Hausarbeiten übernimmt. Ja. Also die Rolle der Väter ist eine ganz, ganz wichtige, weil sie es auch die sind, die aktiv die Verantwortung übernehmen müssen, damit die Generation von unseren Kindern zum Beispiel ganz automatisiert diese Rollenbilder übernimmt, beziehungsweise auch die komisch finden, ja, die das nicht so machen. Also mein Kind findet das komisch, wenn jemand zum Beispiel nicht gendert. Ja, wenn ich sage, wir müssen unseren Zahnarzttermin ausmachen, dann sagt Mama, das ist aber eine Zahnärztin. Und genauso wie das Gendern total automatisiert sein soll auch irgendwie die Rolle des Vaters automatisiert sein. Eben diese fair geteilte Verantwortung, diese Gleichberechtigung, diese Gleichstellung dieser zwei Rollen.
Mhm. Mhm.
Da liegt es aber an den Vätern tatsächlich auch die Verantwortung zu übernehmen.
Mhm. Hat das einen großen Einfluss darauf, wie unsere Buben, wir haben in unserem Fall sind es Söhne, die Väter oder die Männer, sagen wir, die Männer von morgen werden?
Mhm. Absolut. Das sagt ein ganz spannender Aspekt vom Thema Mental Load, ist das Thema Gewalt.
Mhm.
Und es gibt total den Zusammenhang zwischen, wenn Männer Sorgeverantwortung übernehmen und häuslicher Gewalt tatsächlich.
Ja.
Also wenn Männer involvierter sind, weiß man mittlerweile, dass da ein direkter Zusammenhang besteht, ob die gewaltbereiter sind oder nicht.
Mhm.
Mhm. Weiß man. Also über Mental Load reden ist eigentlich Gewaltprävention.
Okay, das ist sehr spannend. Das führt mich auch zur Frage, welche Väter brauchen denn unsere Töchter? Oder braucht man da gar keinen Unterschied machen?
Das ist die Frage, das ist dieses Don't protect your daughters, educate your sons. Gibt es ja diesen Spruch?
Ja.
Da denke ich, ja.
Mhm.
Wir haben sehr, sehr viel investiert die letzten Jahre in so Mädchenförderung.
Mhm.
Ja? Die letzten, es ist jetzt eh schon ein bisschen länger, ja? Also dass Mädchen ganz explizit auch gestärkt werden, auch in diese klassischen Männerberufe zu gehen, ja, diese Schnuppertage. Und es gibt ja da sehr, sehr viel MINT und Geschichten, so, ja, kennt man.
Mhm.
Ich finde, wir haben ein bisschen die Burschen vergessen. Ja, die Burschen, ist immer noch dieses Narrativ, dieser starken Buben, ja, man darf nicht weinen. Es gibt Mädchenfarbe, Bubenfarbe, das ist heute ja total sehr stark. Und da ist halt eben auch die Frage, welche Dinge wollen wir unseren Söhnen mitgeben? Ja, muss man da einen Unterschied tatsächlich machen? Muss man Mädchen stärken? Und muss man Buben auch den Raum geben, diese verletzliche, sensible Seite zeigen zu dürfen, die sie ja in sich tragen? Wenn ganz kleine Kinder, da gibt es ja überhaupt keinen Unterschied. Das ist die Gesellschaft, die dann mit diesen klassischen Rollenbildern, das kriegen sie dann so eingeimpft, ja. Buben sind, ja, Mädchen sind so, dass sie dieses Muster übernehmen. Ja. Vielleicht wäre das überhaupt gar nicht so, das Thema mit rosarot und blau, wenn wir es nicht in der Buben- und Mädchenabteilung so plakativ vorgelebt kriegen würden.
Mhm.
So. Ich glaube, wir leben da gerade in einer super spannenden Zeit. Es bricht sich gerade sehr viel auf, es brechen sich ganz viele Narrative auf. Es wird ganz viel Unterstützung gemacht, wie du sagst, Mädchen. Ja, ich finde es total wichtig, Mädchen zu stärken.
Mhm.
Wichtiger denn je. Aber ich finde es auch wichtig, Buben zu stärken, auch diese Seite zeigen zu dürfen, die sie auch total automatisch in sich tragen. Also es ist total wichtig, beide, ja, beides nebeneinander stehen zu lassen. Und da, ich finde, es schließt sich in diesem Thema ganz viel der Kreis.
Wir wünschen es unseren Kindern zumindest. Wir hatten ja alle mal ein Leben auch vor den Kindern. So Elternzeitrecht und Before Kids und With Kids. Und bei dir ist das auch so ähnlich. Du hast in deinem früheren Leben, warst du Musikerin und Songwriterin. Und deine Songs waren immer sehr autobiografisch und haben immer etwas von deinem eigenen Leben erzählt, deine Geschichte. Mhm. Und mich würde interessieren, wie würde ein Songtitel aus deinem heutigen Leben heißen?
Das ist eine lustige Frage.
Etwas Lustiges zum Abschluss.
Boah, das ist echt eine spannende Frage. Wie würde ein Songtitel heißen? I'm on my way, wahrscheinlich. So was in die Richtung. Also das wäre wahrscheinlich ein Album, wo drauf wäre so I'm so fucking tired. Es wird wahrscheinlich ein Lied geben, das heißt Bullshit oder so. Dann sowas wie Weaponized Incompetence würde ich wahrscheinlich auch noch da drauf bringen. Also es wäre wahrscheinlich ein Album. Es wäre kein einzelnes Lied, es wäre wahrscheinlich ein Album mit ganz vielen unterschiedlichen Titeln.
Ich würde es kaufen.
Naja, schauen wir mal. Ich sage niemals nie. Es geht mir ja sehr ab, diese Musik. Ich hab dann immer bei den Wutanfällen meines Kindes drüber gesungen und da war der Text meistens so: you are not the center of the universe, damit das Kind nicht versteht, aber damit die irgendwie atmen und singen ist ja ganz, ganz gut. Atemübungen, ja, so diese, bevor ich schreie, tue ich lieber atmen oder singen, ja, Ist total, es war total hilfreich, die Ausbildung, muss ich sagen. aber ja, sag niemals nie. Vielleicht kommt sie wieder zurück, die Musik in mein Leben.
Sehr cool. Liebe Juliane, das Gespräch mit dir war ein Hit. kann man vielleicht vom Urlaub mit Kindern nicht jedes Mal sagen, aber es muss nicht gleich floppen, wenn man eben ein bisschen auf die Bedürfnisse aller schaut und vielleicht die Schraube runterdreht, was die Erwartungen angeht, dann kann das auch richtig gut werden und ja, gut im Sinne von gemeinsam und gleichberechtigt und fair, damit man nach dem Urlaub vielleicht nicht alle seine Koffer packt.
Oder dann einfach ein Beratungsgespräch bucht bei mir. Ich mache auch Online-Beratungen.
Genau. Ihr habt ihr zugehört? Ich hoffe, ihr habt zugehört. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch.
Ich sage danke.
Ferien mit Kindern können tatsächlich gelingen. Ja, wirklich. Mit der richtigen Einstellung. Und ehrlich gesagt auch mit der richtigen Buchung. Und wenn man sich als Eltern irgendwann denkt, ich würde einfach gern mal wieder kurz nur an mich selber denken, mich um mich selber kümmern, dann gibt es dafür auch einen ziemlich besonderen Ort. Das Maestra Select Island Hotel Istra liegt auf der autofreien Insel Sveti Andrija, nur etwa 15 Minuten mit dem Schiff entfernt. Und genau diese Überfahrt fühlt sich schon ein bisschen an wie Alltag aus, Schultern runter. Dort beginnt Entschleunigung in ihrer einfachsten Form. Ruhe, Meer, langsam werden, nichts müssen. Und ich glaube, genau das brauchen erschöpfte Eltern manchmal einfach. Einen Ort, an dem sich niemand etwas von einem erwartet. Während die Eltern im Wellness- und Spa-Bereich mit mediterranen Anwendungen durchatmen oder einfach nur über die Insel spazieren und ins Meer schauen, finden Kinder ihren Spaß im eigenen Raum, im großen Maiskai Kids Club, liebevoll betreut und ziemlich gut beschäftigt. Ein Ort, an dem Groß und Klein wieder zur Ruhe finden und ganz bei sich ankommen. Ambivalenz. Das macht wirklich Elternschaft aus. Es passiert alles gleichzeitig. Es ist wunderschön und es ist anstrengend. Es ist spaßig, cool und es kann erschöpfend sein. Und genau das beschreibt den Alltag und das Leben mit Kindern und hört am Strand irgendwo in Italien, Griechenland nicht auf. Ja? Also Urlaub mit Schwimmflügel oder mit Cocktailschirmchen ist schön. Die Realität kommt halt mit. Und wenn man das bereit ist zu akzeptieren, dann kann Urlaub tatsächlich für alle cool und auch entspannend sein. Und wenn man von der alten Vorstellung weggeht, dass man stundenlang für alles Zeit hat, zum Liegen, zum Sonnen, für Sightseeing, dann gibt es auch keine Enttäuschung. Und dann sind die Urlaubserinnerungen eben, ja, dass man vielleicht im Trampolin war, dass man Eis essen war, vielleicht ist ein schönes Foto dabei, ja, vielleicht auch nicht, dann ist es auch okay. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, erholsamen Urlaub für alle. Danke für eure wertvolle Zeit. Ich weiß, ihr hättet sie für tausend andere Dinge nutzen können. Ihr macht ja auch den härtesten Job der Welt und ihr macht ihn richtig großartig. Vergesst das nicht. Hört das nächste Mal wieder hinein. Folgt mir, schenkt meinem Podcast ein Like und teilt ihn gerne mit anderen müden Eltern. Bussi und Chin Chin, eure Ivana. Mutti ist kaputti wird produziert von Aufgedreht Audioproduktionen. Konzept, Idee und Interview von Ivana Zuzugic-Panic. Ton und Schnitt Aaron Olsacher.